Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, heute mit Thorsten Mantri. Wir wollen über Thorstens Gedanken sprechen, von Microservices zu Modulitäten zu wechseln. Genau, das wird bestimmt ganz lustig. Normalerweise reden die Leute ja immer über das genaue Gegenteil. Thorsten, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Thorsten Mantri, Senior Consultant bei der InnoQ und bin da hauptsächlich so im Entwicklungs- und Architekturbereich unterwegs. Und das jetzt schon seit etlichen Jahren.
Ja, ich muss sagen, Thorsten schreibt auch Blogposts und die sind absolut lesenswert. Ja. Also die könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ich muss sagen, hier dein Blogpost zu Prometheus Counter, den fand ich wirklich, ich glaube, das ist auch einer der Top-Blogposts aller Zeiten, den kann ich echt nur empfehlen. Ja. Also alle Blogposts von Thorsten sind so Rezepte, denen man sehr gut folgen kann. Ne? Genau. Gut, also Microservice, von Microservice zu Moduliten. Ich glaube, wir wissen zwar irgendwie alle, was Microservices sind, aber ich würde vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz mit, ich sag mal, so eine Art Definition oder Definitionen einsteigen, damit irgendwie klar ist, worüber wir reden. Also beim in unserer, wir haben so, glaube ich, so eine Microservices-Schulung Flex, ne? Und auch im Foundation-Level, da sagen wir immer, es gibt eigentlich gar keine Definition. aber ich bringe trotzdem mal eine von James Lewis und Martin Fowler. Ja. Die sagen, kurz gesagt, ist die Microservice-Architektur ein Ansatz für die Entwicklung einer einzigen Anwendung als eine Reihe kleiner Services, die jeweils in einem eigenen Prozess ausgeführt werden und mit leichtgewichtigen Mechanismen, häufig einer HTTP-Ressourcen-API, kommunizieren. Natürlich auch asynchron sein. Diese Services sind um die Geschäftsfunktionen herum aufgebaut und können unabhängig voneinander automatisch deployed werden. Also ich glaube, dieses unabhängig voneinander deployed werden, ist wirklich ganz wichtig. Diese Services, die in verschiedenen Programmiersprachen geschrieben sein können und unterschiedliche Datenbanktechnologien verwenden können, werden nur minimal zentral verwaltet. Genau, also so habe ich es tatsächlich auch mal kennengelernt, also mit diesem automatisch, unabhängig automatisch deployed werden. Der erste Talk war auch von so ein paar ThoughtWorks-Leuten, also ich glaube, ich habe vergessen, die ist jetzt CTO, Rachel Laycock. Die hat so einen Vortrag gemacht, Architecture for Continuous Delivery, so keine Ahnung, 2012 oder 13. Und da habe ich ja zum ersten Mal so mitbekommen. Genau, und ich glaube, Sam Newman, als er das Buch geschrieben hat, der wollte irgendwie auch Architecture for Continuous Delivery, sollte das Buch eigentlich lauten. Genau, das ist sozusagen die Motivation und Definition davon. Jetzt haben wir hier noch so ein Modulit. Jetzt weiß ich gar nicht so genau, was ist eigentlich ein Modulit? Kannst du das sagen, Thorsten?
Ich weiß gar nicht, ob es da so die eindeutige Definition für gibt. Letztendlich das, wie ich diesen Begriff kennengelernt habe oder wie ich diesen Architekturstil kennengelernt habe, ist, wir kennen alle den klassischen Monolithen, den wir in der Regel irgendwie kennenlernen, wenn der so schon 20, 30 Jahre gewachsen ist und man da sich nicht mehr dran traut, weil irgendwie alles mit allem verknüpft ist und man nie weiß, was passiert, wenn man eine Stelle ändert. Und der Modulith ist für mich jetzt so ein bisschen, der versucht irgendwie so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu schaffen. Das heißt, er versucht schon diese Modularisierung hinzustellen und da ist, glaube ich, nicht definiert, wie das passiert. Hm. Aber definiert ist, dass ich halt meine einzelnen Module habe, so wie ich das mit Microservices halt auch habe, aber dass ich die halt nicht einzeln und unabhängig voneinander deploye, sondern spätestens zum Deploy-Zeitpunkt oder wahrscheinlich in der Regel zum Build-Zeitpunkt spätestens zu einer Einheit zusammenfasse und als eine Einheit deploye. Also im Grunde genommen ein modularisierter Monolith oder ich glaube Martin Fowler hat das irgendwann auch mal Deployment Monolith genannt.
Ja. Deployment Monolith. Deployment
Monolith. Er hat es, glaube ich, Deployment Monolith genannt. Okay. Ich kann es nochmal raussuchen und das können wir dann auch verlinken. Und den anderen Artikel, wo ich diesen Begriff Modulit zum ersten Mal gelesen habe, den können wir auch mal raussuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob das die erste Stelle ist, wo dieser Begriff aufgetaucht ist, aber ja, das war zumindest die erste Stelle, wo ich ihn gesehen habe.
Ja, interessant. Also als so gerade so dieser Microservice-Hype und so wirklich losging, da hatte Simon Brown, also bekannterer Buchautor in der Software Architecture Community, Typ hinter C4. Der hat auch immer von Deployment-Monolithen gesprochen und der meinte aber Microservices, die halt nicht unabhängig voneinander deployed werden können, sondern dass du sagst, okay, wir haben jetzt diese Service-Landschaft, aber wir müssen die alle mehr oder weniger gleichzeitig deployen, weil alles hängt von allem ab, ja, also so Microservices gone wrong, ja.
Wollte ich gerade sagen, dann habe ich vielleicht irgendwie das Schlechteste von beiden Welten. Ne? Das heißt, ich kann es irgendwie unabhängig deployen, aber auf der anderen Seite dann wieder doch nicht.
Ja, genau. Ja, ich hatte natürlich irgendwie von Spring Modulit gehört und habe auch mal letztes Jahr so einen Vortrag von Oliver Gürke dazu gehört. Ja. Genau, also ich bilde mir ein, dass er halt auch also so in die Richtung gegangen ist, wir deployen das natürlich als ein Ding, aber wir müssen natürlich irgendwie diese Modulgrenzen enforcen. Ja, ja, es ist die Frage, sag mal, Sam Newman hat ein Buch geschrieben von Monolith, also Monolith to Microservices, wie komme ich von einem Monolithen zu Microservices, was gibt es da für Methodiken, um den Monolithen aufzubrechen? Haben wir uns ja bei InnoQ auch super viel die letzten, ich hätte es fast gesagt, Jahrzehnt damit beschäftigt. Jetzt hast du irgendwie den Gedankengang in die andere Richtung gemacht. Also ihr habt du arbeitest an einem System, ist ein Microservice-System und da kam die Frage auf, wäre das nicht vielleicht besser ein Modulit, ja, dieses System? Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ja, genau. Das war so ein bisschen die Motivation, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Und das war nicht aus einem Projekt, sondern es war aus mehreren Projekten. Also ich bin jetzt in den letzten Jahren in mehreren Projekten gewesen, wo wir ein System neu aufgesetzt haben und halt sehr schnell bei der Entscheidung waren, vielleicht sogar zu schnell, wir machen das als Microservices. Spannend ist da vielleicht vor allen Dingen der Kontext, von dem ich jetzt spreche, weil das waren immer Situationen, wo wir als ein Entwicklerteam uns entschieden haben, unsere Domäne, die wir verantworten, nochmal in mehrere Microservices aufzubrechen. Das heißt, wir waren ein Team, was für mehrere Services zuständig war. Was vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen besonders war, war, dass alle unsere Services halt auch sehr uniform waren. Also wir haben halt extra darauf geachtet, dass die jetzt nicht großartig in unterschiedlichen Technologien oder komplett unterschiedlich geschrieben sind, weil wir halt innerhalb des Teams immer mal wieder zwischen den Services hin und her gewechselt haben, sodass die alle sehr ähnlich waren. Die waren beispielsweise alle in Java, alle mit Spring, alle ungefähr auf dem gleichen Versionsstand. Das, was wir halt, oder in all diesen Projekten sind wir irgendwann in so Diskussionen gekommen, wo wir eigentlich vermeintlich ein kleines Feature irgendwie abbilden wollten, was sich aber dummerweise dann irgendwie durch ein oder durch zwei oder vielleicht sogar schlimmstenfalls noch mehr Services irgendwie durchgezogen hat. Und wo wir dann insbesondere an den Service-Grenzen, also an den Schnittstellen, wo wir dann irgendwie immer wieder Dinge übertragen mussten, irgendwie das Gefühl hatten, boah, das ist alles so super umständlich. Eigentlich wollen wir nur eine Kleinigkeit machen, aber wir müssen irgendwie zig Schnittstellen anpassen und zwischen den um das über die Schnittstellen zu schicken irgendwie unendlich mappen und viele Dinge tun und da ist eigentlich immer wieder so die Frage hochgekommen, tun wir uns wirklich einen Gefallen damit, dass wir das hier gerade als Microservices versuchen zu betreiben oder würden wir uns das Leben nicht viel einfacher machen, wenn wir das als, da kannte ich den Begriff Monolith noch nicht, wenn wir das als Monolithen irgendwie sehen würden und betreiben würden. Und in all diesen Projekten haben wir den Gedanken aber nie wirklich weitergeführt, weil klassische Projektsituation, du hast gerade keine Zeit, dich mit solchen Gedanken zu beschäftigen, klar. Dann ist das auch ein Gedanke, der halt sehr grundsätzlich ist. Das heißt, wenn du dich damit beschäftigst, dann ist das auch direkt ein ziemlich großes Fass, was du dann vielleicht aufmachst. Und das haben wir nie getan, so dass zumindest von meiner Seite ich nie so die richtige Vorstellung hatte, wie würde denn so ein Monolith, wie ich ihn jetzt heute nennen würde, wie würde der denn aussehen? Also wie würde der sich anfühlen, wenn ich damit dann halt solche Features entwickle? Und letztendlich, was würde sich ändern gegenüber dem, was ich bei Microservices mache, und was würde wirklich besser werden und was vielleicht nur anders oder im schlimmsten Fall sogar schlechter oder schwieriger. Und das war so ein bisschen, dadurch, dass das in allen Projekten oder in fast allen Projekten immer mal wieder hochkam, die Frage, und ich da für mich nie so eine Antwort oder so ein Gefühl dafür hatte, was das denn bedeuten würde, habe ich mich halt irgendwann, als ich so ein bisschen Leerlauf hatte, mal hingesetzt und habe das halt in so einem kleinen Experiment für mich, in so einem kleinen Spielprojekt mal ausprobiert und mal geguckt, wie sich das anfühlt, und habe einiges daraus gelernt.
Ja, was ich jetzt gerade ganz interessant finde, du referenzierst ja auch so einen Artikel, der schon ein bisschen älter ist, von Martin Fowler, You Need to Be This Tall to Use Microservices. Wenn ich mich richtig erinnere, in dem Artikel geht er ja ziemlich viel auf Infrastruktur ein, ja, also dass die Infrastrukturkomplexität enorm zunimmt, wie wir alle wissen, aber das hört sich jetzt so an, als wäre das bei euch, also das war sozusagen, das habt ihr gemacht, das hat vielleicht ein bisschen mehr Geld gekostet, als, ich sag mal, irgendwo deployen, ja, Ich kenne mich gar nicht mehr so aus, ne? Aber früher gab es noch so etwas wie AWS Beanstalk, wo wir unsere Monolithen deployed haben. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch gibt.
Das gibt's immer noch, ja.
Genau, also dass man halt irgendwie sagt, ja, wir machen jetzt einfach Beanstalk und fertig ist die Laube. Aber da hört sich jetzt so an, als wäre das ein gelöstes Problem gewesen, mehr oder weniger.
Also zumindest war das nicht primär die Stelle, an der wir immer wieder hängen geblieben sind. Und vielleicht so ein bisschen, wie du gerade schon gesagt hast, an der Infrastruktur hat sich dann hinterher auch nicht mehr so wahnsinnig viel geändert, ne? Also wenn du einmal deine, weiß ich nicht, X-Services deployed hast und die prinzipiell laufen, dann war es zumindest in den Projekten, wo ich unterwegs war, in der Regel dann eher so, dass du halt in diesen Services halt irgendwas gemacht hast. Aber das hat am Deployment und an der Infrastruktur relativ wenig geändert. Du musstest die zwar immer wieder irgendwie so ein bisschen mit auf dem Schirm haben, und die war in den Projekten, wo ich war, auch deutlich unterschiedlich. Aber das war jetzt aus meiner Erfahrung nicht so die Stelle, wo du dann kontinuierlich im Projekt immer wieder dran hängen bleibst, sondern das war dann eher so dieses Schnittstellenthema, wo du halt auch Aufwand reinsteckst.
Ja.
Dass du halt irgendwelche Daten dann über HTTP verschickst, in JSON mappst und auf der anderen Seite wieder ausliest und parst und mit Timeouts und Retries und ich weiß nicht was allem dich irgendwie rumschlagen musst. Das waren halt die Dinge, die uns so ein bisschen wehgetan haben. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, nicht in allen Projekten, aber in vielen von den Projekten, war das auch irgendwie so eine Unterscheidung auf zwei Ebenen. Also ich erinnere mich jetzt an das erste Projekt in der Art, wo ich drin war, was halt relativ groß war und wo wir halt viele Teams hatten. Das war so ein E-Commerce-Projekt, klassische E-Commerce-Vertikalisierung. Und da waren die Teams halt anhand dieser Vertikalisierung geschnitten. Und dadurch, dass es so groß war und alle Teams ja irgendwie dann die Herausforderung hatten, irgendwas deployen zu müssen, unabhängig voneinander, also jedes Team hatte dann mindestens einen Service, gab es halt da auch so eine Plattform, die zur Verfügung gestellt wurde, die wir als Team einfach nur benutzt haben. Das heißt, da hatten wir mit der vollumfänglichen Infrastruktur gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das wurde für uns gemanagt in unserem Plattformteam. Und wir mussten sie halt nur verstehen, in dem Fall war das Kubernetes, mussten verstehen, was da passiert, und mussten uns quasi irgendwie da draufsetzen, sodass da halt vielleicht auch das Infrastrukturthema gar nicht mehr so wahnsinnig groß war, als wenn wir jetzt selber irgendwie dieses Kubernetes hätten aufsetzen müssen.
Ja, stimmt. Also wenn ich jetzt so an meine letzten Kunden denke, mit Ausnahme von einem, eigentlich zwei, da war es auch so, die haben eigentlich schon alles parat. Ja? Also da ist die Infrastruktur schon da, und ob ich da jetzt 10 Services deploy oder einen, ist wurscht.
Ja.
Bevor ich oder bevor wir offensichtlich über Modularisierung reden, weil ich glaube, das ist so einer der oder ist der spannendste Punkt dabei, habe ich mir hier noch so einen Einstieg aufgeschrieben, weil den finde ich ziemlich interessant. Es gibt, also ich habe ja schon Sam Newman erwähnt, hat ja 2 Microservice-Bücher geschrieben, also Building Microservices und Monolith to Microservice. Und mit dem hatte ich mal so ein, bei GoTo hatte ich einfach mal so eine Aufnahme gemacht. Und da sagt er interessanterweise, wenn Kunden zu ihm kommen und sagen, wir wollen Microservices, bitte berate uns, sagt er, nee, das mache ich nicht, sorry Leute. Ja. Und dann sind die mal ganz verwundert und dann sagt er, naja, hier sind mal die ganzen Nachteile, die Microservices haben. Und jetzt geht man mit der Hausaufgabe nach Hause und kommt mal zurück und überzeugt mich, dass das trotzdem noch eine gute Idee ist. Ja, also hauptsächlich, also er meinte so, die kosten immer mehr Geld, ja. Die können natürlich irgendwie helfen, euch mehr Geld zu machen. Aber ihr müsst das schon irgendwie begründen, weil da gibt's ein Overhead. Und das finde ich eigentlich immer, das fand ich ganz interessant, ja, weil die, ich sag mal, dieser Stil ist ja eigentlich dafür da, wenn unser Ziel Time to Market ist. Wenn irgendjemand sagt, schnelle Time to Market und ich habe 100 Entwickler, ja, das wirst du mit einem Monolithen niemals schaffen, würde ich mal behaupten. Ja, also ganz große Anwendungen, Time to Market, Monolith, vergiss es. Ja, also wäre jetzt so meine Meinung. Aber das ist sozusagen die Motivation zu Microservices, also aus seiner Sicht die Motivation zu Microservices zu gehen, die auch für mich nachvollziehbar ist. Und jetzt in unserem Vorgespräch, ne, da hast du ja auch gesagt, ja, bei uns kam das schon fast immer so automatisch. Ne? Also wir haben Bounded-Kontexte identifiziert und dann machen wir das. Ja, kannst du noch mal so auf euren Gedankengang noch mal so nacherzählen?
Bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, wie der Gedankengang genau gewesen ist. Also bei diesem allerersten Projekt, wo ich von dem ich gerade erzählt habe, da war das noch, bevor ich überhaupt ins Projekt gekommen bin, dass da die Entscheidung schon gefallen ist. Und da habe ich das eher dann von den Entwicklern und Entwicklerinnen irgendwie immer mal wieder so erzählt bekommen, dass das halt irgendwie sehr schnell in die Richtung ging, Microservice. Und an anderen Stellen war ich, glaube ich, auch selber jemand, der sofort in Richtung Microservice gedacht hat, weil du bei einem Microservice halt auch eine sehr saubere und vor allen Dingen auch sehr starke Entkopplung voneinander hast. Ne? Also du hast halt starke Grenzen, starke Mauern hochgezogen zwischen deinen einzelnen Modulen, die du haben willst. Und ohne mir dessen so richtig bewusst zu sein, und das war so eine Erkenntnis, die aus meinem Experiment gewonnen habe. Ich habe das, wenn ich gesagt habe, lass uns Microservices machen, dann war das vielfach auch so ein Stück weit unbewusst. Und ich würde einfach mal behaupten, dass das bei vielen auch der Fall ist, weil man sich vielleicht auch dieser ganzen Nachteile, die du gerade erwähnt hast, gar nicht so bewusst ist in dem Moment, wo man die Entscheidung trifft. Und vielleicht nimmt man die auch hinterher nicht mehr so wahr. Und es gibt ja jetzt auch nicht nur Nachteile. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass die Nachteile überwiegen. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass das hält sich ungefähr die Waage. Und letztendlich ist es halt eine Frage für mich, wie wichtig mir diese Modularisierung ist und wie wichtig mir vor allen Dingen auch ist, dass ich die möglichst sauber und möglichst stark entkoppelt einhalte. Und spätestens dann, glaube ich, wenn mein Gefühl ist, eigentlich ist das für mich gar nicht so wichtig. Eigentlich ist das, weiß ich nicht, das hilft mir irgendwie dabei, Dinge zu strukturieren, aber mehr ist es vielleicht auch nicht. Dann sind Microservices vielleicht irgendwie die falsche Entscheidung. Mein Gefühl nach wie vor, auch nachdem ich jetzt mit diesen Monolithen rumgespielt habe, ist aber, wenn mir die Modularisierung wirklich wichtig ist, dann will ich vielleicht früher oder später diese einzelnen Module auch als getrennte Services haben, weil ich halt dann wirklich diese starke Entkopplung habe. Aber vielleicht halt nicht unbedingt von Anfang an.
Ja, also ich muss gerade so ein bisschen zucken, weil ich gedacht habe, ist Modularisierung nicht immer wichtig? Also
es hängt so ein bisschen davon ab, ne? Also auch auf welcher Ebene wir uns jetzt gerade bewegen. Ich hatte ja gerade gesagt, in diesem großen E-Commerce-Projekt, Vertikalisierungsprojekt, da war die erste Ebene, wo Module geschnitten werden, ja quasi schon die vertikalen.
Ja.
Das heißt, du hast dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen.
Search, Products.
Ja, auf jeden Fall eine, wo du halt irgendwie Produktdarstellung und so weiter hattest. Dann ja. Eine hieß irgendwie, glaube ich, Checkout oder genau, sowas ja. in der Richtung. Und ich glaube, auf der Ebene ist die Modularisierung auf jeden Fall wichtig. Und du sagtest ja. gerade, wenn du ein Team von 100 Leuten hast, dann wird das wahrscheinlich mit einem Monolithen, was auch immer, nicht vernünftig funktionieren. Und ich glaube, sobald du irgendwie getrennte Teams hast, willst du, also das ist zumindest mein Gefühl nach wie vor, willst du nicht mit mehreren Teams an einem Monolithen arbeiten. Oder du musst dir halt extrem gut überlegen, wie du das so hinkriegst, dass diese Teams trotzdem unabhängig voneinander arbeiten können und sich da nicht ins Gehege kommen. Das, was ich mir angeguckt habe, war aber dann schon mindestens eine Ebene tiefer. Das heißt, okay. wir waren in einer so einer Vertikalen.
Ja, okay.
Und hätten jetzt in dieser Vertikalen die Option gehabt zu sagen, wir sind ein Modul oder wir repräsentieren ein Modul oder implementieren genau ein Modul. Und das können wir vielleicht nochmal strukturieren und nochmal ein bisschen tiefer modularisieren, aber da ist die Modularisierung dann vielleicht nicht mehr ganz so wichtig wie die auf der allerobersten Ebene. Also es ist in meinen Augen so wie an vielen Stellen, wenn wir uns über Architekturen und Software-Design unterhalten, es ist immer so ein Abwägen. Wie viel bringt mir das hier und wie viel kostet es mich?
Ja, also da genau, also ich denke bei, also wenn es mehrere Teams sind, dann willst du, also da bleibt einem gar nichts anderes übrig, behaupte ich jetzt mal so, famous last words, ja. Ich meine, aber man muss dazu sagen, ist ja auch nur so halb richtig, weil ich denke so, wenn Microsoft oder Apple ein Betriebssystem shippen oder wenn IntelliJ die IDE shippt, da kommt ja auch irgendwie so ein sehr großer Monolith raus. Also ich in dem Continuous Delivery Buch von vor 15 Jahren, da haben die auch das Beispiel von HP, glaube ich. Also auf jeden Fall irgendeine Druckersoftware. Und da arbeiten ja auch sehr viele Teams dran gearbeitet und die wird auch irgendwie als Monolith, also als monolithisches Ding da deployed. Wobei ich auch gar nicht so genau weiß, ob das dann doch vielleicht einfach so ein Haufen, keine Ahnung, DLLs oder was da auch immer rausplumpst, wenn man das auf Windows, so Windows-Treiber oder so, dass sie halt dann, dass man vielleicht keine Microservices hat, aber tatsächlich unabhängige, deploybare Komponenten. Ja.
Ja, vielleicht nicht unabhängig deploybar, aber zumindest irgendwie unabhängig releasebar und ich kann die halt dann relativ flexibel jeweils den aktuellen Stand nehmen, zusammenfassen und das dann wieder deployen, was letztendlich auch so eine Art Modulit dann ist. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie eine Einheit, die ich hinterher ausliefer, das ist irgendwie das Betriebssystem oder die große IDE oder was auch immer. Das ist vielleicht der Vorteil in unserem Genre, dass wir halt die Option haben, das in unterschiedliche Applikationen und unterschiedliche Stücke Software oder Deployment Units zu unterteilen und die dann miteinander sprechen zu lassen. Das geht wahrscheinlich nicht überall. Und da ist aber wahrscheinlich auch nennenswerter Aufwand reingeflossen, also wenn das dann so gemacht wird, dass das möglich ist und dass das halt möglichst problemlos möglich ist. Ne?
Ja, genau. Also da ich zitiere wahrscheinlich falsch, aber ich bilde mir ein, dieser Typ von HP, der hat auch danach eine Reihe Bücher dazu geschrieben, der meinte, die haben ein Jahr nichts anderes gemacht, als existierende Software zu strukturieren.
Mhm.
Damit sie irgendwie dazu in der Lage sind. Also kein Feature, kein gar nichts, nur an Strukturierungen gearbeitet.
Mhm.
Ja. Ja, du hast ja jetzt habe ich es so verstanden, bei großen Enterprise-Applikationen, wir haben Domänenschnitt, da ist eine Domäne, ein Team. Da würden wir jetzt sagen, macht wahrscheinlich in fast allen Fällen Sinn, dass das eigene Services sind, aber innerhalb dieser Domäne wollen wir dann und unter welchen Umständen sollten wir es weiter aufsplitten? Ich glaube, da kommt es auch immer noch mal drauf an. Hast jetzt gesagt, ja, und wir haben eine Änderung gehabt und die hat sich durch mehrere Services gezogen. Jetzt kann ich mir das natürlich ziemlich gut vorstellen, dass natürlich in so einer Codebase einfacher zu machen wäre, aber wie war da dein Gedankengang? Also was wäre jetzt einfacher gewesen, wenn man Monolith oder ein Modulith gehabt hätte, jetzt in diesem einen speziellen Fall?
Also zumindest von dem Gedanken her, wie gesagt, also diese sehr konkreten Fragen, das, was wir jetzt hier gerade machen, wäre das nicht viel einfacher in einem Monolithen, die haben wir ja in dem konkreten Fall nie so nachverfolgt. Das, was ich gemacht hatte und wo dann auch am Ende dieser Vortrag rausgepurzelt ist, ich habe mir von meinem aktuellen Projekt, wo wir auch wieder an so einer Stelle waren, habe ich mir die Domäne mal geschnappt und habe die mal versucht, als Modulith so ein bisschen auf der grünen Wiese neu zu entwickeln. Ne? Also natürlich jetzt nicht bis ins kleinste Detail, weil da haben wir mit einem auch teilweise sehr großen Team relativ lange dran gearbeitet, aber zumindest mal irgendwie so weit ins Detail, dass ich halt genau an solchen Modulschnittgrenzen und vor allen Dingen an den Schnittstellen, das waren halt, wenn ich mich richtig zurückerinnere, immer so die Stellen, wo genau solche Fragen aufkamen. Ne? Also wenn ich halt irgendwie Informationen oder Ereignisse oder was auch immer von einem Modul ans andere übergeben musste oder in einem anderen Modul irgendwas auslösen wollte oder so. Das waren immer so die Stellen, wo wir gehangen haben. Und ich habe mich halt hingesetzt und habe versucht, mal rauszufinden für mich, so eine Idee zu kriegen, wie würde das denn aussehen, wenn ich das in einem Modulithen machen würde, wo ja vermeintlich erstmal alles viel enger zusammenhängt. Ne? Ich glaube, so ein Monolithen, hatten wir gerade schon das Thema, den kann ich auf unterschiedlichsten Ebenen schneiden. In meinem Fall habe ich das auch wieder in Java gemacht, weil unser aktuelles Projekt auch in der Sprache entwickelt ist. Und da habe ich halt auch unterschiedlichste Ebenen, wie ich jetzt diese einzelnen Module aufteilen könnte. Und ich habe mich vermeintlich für die allereinfachste entschieden und habe gesagt, ich packe das alles in eine Applikation und trenne das halt einfach auf Package-Ebenen und dann führt das dazu, dass ich letztendlich alles zusammen in einer Runtime habe und halt direkt auf Dinge zugreifen könnte, theoretisch.
Ja, also ich, kurze Zwischenfrage. Also meinst du, du hast sozusagen ein Package by Feature gemacht. Also es gab Service 1 und das war praktisch im Package Service 1, was auch immer die Domäne war, Domain 1, ja.
Genau.
Und dann, okay, ja, dann kann ich
es mir genau. Vorstellen. Und die Erwartung war so ein bisschen, dass dadurch gerade an den Schnittstellen halt ja alles viel einfacher werden müsste, weil halt theoretisch ja der Zugriff viel direkter ist. Und das war eine so der wesentlichen Erkenntnisse, die ich hatte. Wenn ich, also auch da wieder die Fragestellung, wenn ich Modularisierung ernst nehme und halt wirklich sage, okay, ich habe das jetzt zwar irgendwie direkt nebeneinander in zwei Packages liegen und ich könnte jetzt irgendwie auf alles Mögliche in den jeweils anderen Package zugreifen, aber ich will das nicht. Ich will das sehr kontrolliert tun und möglichst stark voneinander entkoppelt tun, auch wenn das vielleicht, wenn ich dafür noch irgendwie Aufwand betreiben müsste. Dann war meine Erkenntnis, dann ist es vielleicht gar nicht so viel einfacher, weil ich halt viele Dinge dann mehr oder weniger genauso tue und genauso aufsetze, wie ich das halt mit getrennten Services machen würde. Nur meine Schnittstelle nutzt halt dann nicht mehr HTTP als Übertragungsweg und als Protokoll, sondern halt ein etwas einfacheres Austauschformat. Und aber vieles hängt halt davon ab, wie entkoppelt ich das Ganze sehen möchte, ne? Und wo ich auch perspektivisch irgendwie hin will. Also ob mir jetzt schon klar ist, dass ich immer bei diesem Monolithen bleiben will.
Ja,
oder ob mir vielleicht jetzt schon klar ist oder ich jetzt schon den Verdacht habe, dass ich irgendwann mal auf die Idee kommen könnte, da jetzt einzelne Teile von als einzelne Module letztendlich doch als separate Services rauszuziehen. Wo es ja gute Gründe geben kann. Also bei uns in der aktuellen Domäne ist das beispielsweise, wir haben Services, die sind halt von den Anforderungen an Verfügbarkeit und Performance deutlich höher einzustufen als halt andere. Und die will ich dann vielleicht irgendwie gesondert skalieren, weiß ich nicht, mit mehreren Instanzen aufsetzen, um halt irgendwie Ausfallsicherheit zu haben und. Also da will ich vielleicht Dinge tun, die ich nicht insgesamt für alles tun möchte, was ich entwickle, sondern die ich halt sehr gezielt nur für diese eine Komponente, für dieses eine Modul tun möchte. Und solche Dinge haben wir und deswegen will ich mich da vielleicht auch jetzt nicht zu stark irgendwie auf dieses es soll möglichst einfach sein konzentrieren, sondern auch immer im Hinterkopf haben, es könnte sein, dass ich irgendwann auf die Idee komme, das halt wieder rauszuziehen.
Ja. Also ich hatte nämlich gedacht, und vielleicht habe ich richtig gedacht, aber hört sich jetzt erstmal nicht so an. Ich habe gedacht, du hast jetzt zum Beispiel Package by Feature und natürlich ist es so, wenn ich jetzt irgendwie in einem Modulithen bin und ich würde jetzt sagen, ich nehme die Modularisierung nicht ganz so ernst und dann sage ich, okay, ich bin definitiv schneller, weil ich habe weniger Overhead, weil ich jetzt irgendwie an mehreren Stellen was anpassen muss. Ich muss jetzt die Schnittstellen in so einer Java-Codebase, die sind halt schneller angepasst, wie wenn ich da an unterschiedlichen Deployment Units rumfummeln muss und so weiter. Ich könnte theoretisch, so habe ich es auch verstanden, manchmal kann ich auch ein paar Abkürzungen nehmen, wenn ich die Modularisierung nicht so ernst nehmen würde. Was ich gedacht habe, war, dass natürlich auch einfacher ist zu sagen, in einem Monolithen oder Modulithen, ups, Da habe ich mir vor 3 Monaten gedacht, dass das der richtige Schnitt ist, aber leider falsch gedacht. Ich müsste jetzt mal hier so ein paar Sachen hin und her schieben. Das kriege ich vielleicht nicht von heute auf morgen hin, aber das ist so ein, ich sag mal, jeden Sprint ein bisschen. Ich habe so einen Transformationspfad und ich will das irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, 3 Monaten, so peu à peu, will ich praktisch einen neuen Domänenschnitt innerhalb von meinem Modulithen haben. Und hat das auch eine Rolle gespielt in dem Experiment?
Definitiv, weil also wie würde sich das als Monolith anfühlen, war in dem, was ich gemacht habe, tatsächlich auch nur ein Teil. Das war so ein bisschen der treibende Teil, weswegen ich das angefangen habe. Eine andere Option oder eine andere Idee, die ich hatte, war auch mal einen etwas anderen Modulschnitt auszuprobieren. Also der war für mich in dem Moment neu. Also es war halt nicht exakt der, den wir im Projekt im Moment haben, sondern ich wollte was Neues ausprobieren. Und da habe ich genau dieses Vorgehen gehabt. Ne? Ich hatte so eine Idee und habe das erstmal angefangen und dann habe ich aber festgestellt, so hundertprozentig passt es nicht. Jetzt müsste es hier an der Stelle eigentlich anders aussehen. Das Teil gehört eigentlich darüber und das müsste eigentlich anders benannt sein zwischen den Modulen. Und da hilft das ganz klar, wenn ich das alles in einem zusammenhängenden, in dem Fall jetzt Java-Projekt habe, kann aber wahrscheinlich auch jede andere Programmiersprache sein, wo ich eine IDE habe, die mächtige Refactoring-Werkzeuge hat, wo ich halt irgendwie so ein Renaming oder so ein Move oder was weiß ich was machen kann und die mir dann direkt sagt, ja, kannst du machen, aber dann musst du die Methode jetzt public machen, weil ansonsten wird die da nicht mehr zugreifbar sein und so weiter. Das habe ich halt nicht, wenn ich da diese HTTP-Grenze dazwischen habe, ne? Weil dann kann die IDE das nicht wissen. Und das hat mir auf jeden Fall genutzt. Und war vielleicht auch so ein bisschen, wo ich bisher halt auch immer relativ schnell dabei war, zu sagen, wir haben irgendwie getrennte Module jetzt identifiziert, dann lass uns da getrennte Services draus machen. Würde ich mittlerweile jetzt, wär ich eher dabei zu sagen, lass uns die erstmal als Modulit mit irgendwie, weiß nicht, getrennten Packages oder vielleicht mit irgendwelchen anderen, auf irgendwelchen anderen Ebenen trennen, aber lass uns die noch nicht so hart trennen, weil die Erfahrung sagt mir, da wird sich vielleicht jetzt gerade in der Anfangsphase noch das ein oder andere bewegen.
Da gibt es natürlich auch Streit drüber, ne? Also da gibt es auch wieder dieses kommt drauf an, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, weil die vor, also der Stefan Tilkoff hat ja und der Martin Fowler, die haben ja sozusagen diese beiden Artikel geschrieben. Martin Fowler im Grunde genommen so argumentiert wie du, ja? Also Monolith first, erstmal Monolith, dann schauen, wie sich so die Modulgrenzen entwickeln, ja, weil ich glaube, das hat er nicht gesagt, aber also hat er so allgemein gesagt, ist halt einfacher, in den Monolithen Änderungen zu machen. Ja. Und da gab es die Gegenrede von Stefan Tilkoff, Microservices first, ja, macht auf jeden Fall Microservices first. Und Martin Fowler hat danach gesagt, ja, wir haben es irgendwie so schwammig formuliert, dass am Schluss, egal wie es ausgeht, jeder sagen kann, ich habe recht gehabt. Ja.
Eine große Kunst.
Genau. Und der Artikel ist ja schon ein bisschen älter. Ich glaube, keine Ahnung, 2015 oder so. Also jetzt fast 10 Jahre. Und jetzt können wir auf relativ viel Erfahrung da zurückgreifen. Und ich hätte jetzt, also ich war immer in diesem, kann ich gleich vielleicht nochmal was dazu sagen, ich war immer in diesem Monolith-First-Lager und habe gedacht, ja, dieses Microservice-First ist irgendwie, das kann niemals funktionieren, ja, weil, ich sag mal, historische Erfahrungen, ja. Jetzt würde ich aber sagen, ja, es kommt drauf an, weil ich, also jetzt bei InnoQ gab's ein paar Kunden, da war die, also würde ich sagen, also entweder war die Aufteilung, was ist unsere Domäne, die war so sonnenklar, also jetzt, ich denke gerade an so eine Integrationsplattform, da haben die Leute gesagt, ja, das ist völlig sonnenklar, wie so eine Service-Domäne aussieht, ja, also es sind immer irgendwelche, ich habe jetzt, ist schon zu lange her, dass ich die exakten Namen finde, aber die haben sozusagen immer so diese Teile, die integriert werden müssen, die sind halt einfach fix, da ändert sich nichts, weil das auch zum Beispiel so Standardsoftware vorgibt, also wenn ich von Standardsoftware A zu Standardsoftware B gehe, da gibt halt Transformation von A nach B und A und B ist einfach fix und wir brauchen halt so diese Transformatoren und also da war irgendwie klar, Microservice first, alles andere wäre irgendwie Quatsch gewesen. Und jetzt bin ich auch auf deine Meinung gespannt, weil das hat sich so gerade so ein bisschen anders angehört. Und ich war der Meinung, es gibt so diverse Domänen wie zum Beispiel E-Commerce, die sind schon so gut durchdacht, so in Anführungszeichen, dass man zumindest mal auf großer Ebene gar nicht daneben liegen, also ist jetzt übertrieben, ne? Also aber dass wir das so gut verstanden haben, dass wir schon so viele Projekte da gemacht haben, dass wir die Tools haben, wie wir diese Domänen finden. Und da habe ich mir gedacht, ja, das passt, ja. Da würden wir, also gilt jetzt nicht für alle, ne? Also ich habe auch schon Projekte gehabt, wo wir Havarie erlitten haben, ja, weil wir es halt nicht verstanden haben und zu früh da reingesprungen, aber es ist vielleicht die Kunst zu verstehen, wo haben wir es wirklich verstanden und wo nicht, ne?
Also auch da, wenn ich wieder auf dieses erste E-Commerce-Projekt, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte, zurückgehe, das war jetzt im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, schon irgendwie so ein sehr klassisches E-Commerce, ne? Also es gibt irgendwie einen Shop, du kannst dir Produkte in den Warenkorb legen und dann klickst du auf Bestellen, dann gehst du durch den Checkout und dann kriegst du das Zeug irgendwann geliefert. Und das, was wir da auf oberster Ebene hatten, also diese Vertikalisierung, diese einzelnen Vertikalen, das war halt auch so der Standard, hatten wir gerade ja auch schon gesagt, mhm. den du eigentlich bei jedem Shop hast. Und der hat auch im Großen und Ganzen gepasst. Aber, und weiß ich nicht, vielleicht lag es auch daran, dass unsere Vertikale war halt die alles das gemacht hat, nachdem der Kunde auf Bestellen geklickt hatte. Also wir hatten relativ wenig wirklich so Customer-Facing-Sachen, sondern waren eigentlich eher so im Backend angesiedelt. Und zumindest in der Vertikale hast du dann doch immer wieder so Besonderheiten des jeweiligen Kunden, ne? Wie so die Prozesse bisher, gerade wenn das ein Kunde ist, den es schon seit Ewigkeiten gibt und der schon seine eingefahrenen Prozesse hat und die jetzt halt irgendwo im E-Commerce abbilden will, so ganz so war es damals nicht, aber es ging so ein bisschen so in die Richtung, dann merkst du halt da an irgendwelchen Stellen eigentlich immer, gut, hier passt das jetzt nicht so hundertprozentig, weil als die Prozesse des Kunden entstanden sind, hat er noch nicht über Vertikalisierung und so weiter nachgedacht, sondern die haben das halt so gemacht, wie es für die am natürlichsten war und das ist halt sehr stark abhängig davon, was die tun wollen, wie die halt auch intern aufgestellt sind, sich aufteilen, so dass du selbst in, würde ich behaupten, selbst in solchen Domänen, wo das auf den ersten Blick so aussieht, als wenn, ja, das ist ja alles klar, das machen wir so und dann klappt das, hat bei 20 anderen Kunden ja auch geklappt, kommst du im Detail irgendwo immer wieder an Stellen, wo du sagst, ja, da müsste es aber jetzt vielleicht doch ein bisschen anders aufgeteilt sein. Und da habe ich jetzt irgendwie auf einmal Abhängigkeiten, die habe ich bisher bei noch keinem anderen Kunden gehabt.
Ja.
Deswegen würde ich das nicht so grundsätzlich sagen, dass man das immer schon im Vorfeld irgendwie sehen oder abschätzen kann. Es gibt Wahrscheinlichkeiten, ne? Also du kommst in Projekte rein, wo du sagst, wahrscheinlich ist das so wie bei 20 anderen Kunden und dann weiß ich schon so ungefähr, was ich tun muss. Und du kommst in Projekte rein, wo du sagst, keine Ahnung, wie das hier ist. Die Domäne habe ich noch nie gesehen, da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Und dann hast du so Fälle wie ich in meinem aktuellen Projekt, was halt auch E-Commerce ist, wo ich halt auch dachte, ja komm, du hast schon so viele E-Commerce-Projekte gemacht, was soll hier großartig anders sein? Und ich heute noch jeden Tag lerne, hier ist alles wirklich komplett anders, weil das halt ein sehr spezielles E-Commerce-Segment ist, wo halt Kleinigkeiten wirklich alles so ein bisschen umdrehen. Also in die Falle kannst du halt auch reinlaufen dann.
Aber die, ich sag mal, was ich so mitnehme, aus deiner Sicht bei Vertikalisierung, also großes System, viele Leute, da können wir uns schon mal an so einen Schnitt wagen. Aber wenn wir dann in diesen Schnitt reingehen, okay, wir überlegen uns, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, ne? Also wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier schon direkt in Microservices gehen können? Einfach weil wir die Erfahrung haben, wir haben das schon 10-mal gemacht und wird jetzt hier wahrscheinlich genauso sein. Ein Risiko ist immer dabei, beziehungsweise, also dann würden wir Microservices, da könnten wir Microservice First machen. Und an anderer Stelle, wenn es neu ist, dann würden wir Modulit First machen. Wobei ich jetzt gerade, weil jetzt, wo ich so drüber rede, innerhalb der Domäne könnte ich ja doch sagen, naja, wenn es ein Team ist, dann kann man eigentlich immer Modulit First machen.
Das wäre nämlich jetzt auch gerade mein Gefühl gewesen. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nie sinnvoll ist, auch innerhalb eines Teams irgendwie dann nochmal Services zu separieren. Aber wahrscheinlich ist es eine ganz gute Idee, den Moment herauszuzögern, ne? Gerade wenn ich halt so eine Domäne neu aufsetze und ja weiß, dass ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr viel über diese Domäne lernen werde, dann ist es vielleicht keine so wahnsinnig gute Idee, erstmal den Modulschnitt direkt mehr oder weniger in Stein zu meißeln oder zumindest mal so zu manifestieren, dass ich halt Aufwand oder viel Aufwand betreiben muss, um den halt nochmal anzupassen. Das wäre so mein Gefühl. Und wie gesagt, es kann gute Gründe geben, wie zum Beispiel dieses Thema Verfügbarkeit für bestimmte Module oder Performance oder ein anderer Kollege hat er das Beispiel gebracht, wenn ich irgendwie an in irgendeinem Modul bestimmte Lizenzen benötige, die dann aber irgendwie instanzbezogen ist, dann will ich halt da eigentlich eher so eine negative Skalierung haben. Das heißt, ich möchte möglichst wenig Instanzen von diesem Ding haben. Ja. Wenn ich aber in derselben Domäne irgendwie an einer anderen Stelle irgendwas habe, wo ich sehr viele Instanzen brauche, dann ist das vielleicht irgendwie ein Grund, diese beiden Sachen zu trennen. Also es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass das dann doch wieder in Services zu trennen. Die Frage ist, wann muss ich das tun? Also wie lange kann ich das rauszögern? Wie halt eigentlich auch häufig irgendwie bei so Architekturentscheidungen, wie lange kann ich die Entscheidung noch rauszögern? Und kann davon profitieren, dass ich das jetzt noch nicht gemacht habe.
Ja, genau.
Und ab wo muss ich es halt wirklich tun und wie groß ist dann der Aufwand? Und das ist dann, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich schon irgendwie absehen kann, dass ich so einen Fall haben werde. Das heißt, spätestens dann, wenn ich damit in Produktion gehe und das erste Mal tatsächlich wirklich mehrere Instanzen dann betreiben will, dann will ich das getrennt haben, aber das ist vielleicht noch 6 Monate hin. Dann kann ich halt vielleicht zumindest mal 4 Monate oder so sagen, ich entwickle das jetzt als Monolith, aber ich achte darauf, dass ich diese Modularisierung ernst nehme und dass ich das auch in diesem Monolithen versuche, so zu entkoppeln, dass halt hinterher dieser Schritt, ich ziehe es jetzt raus in einen separaten Service, mir möglichst wenig wehtut und möglichst wenig Aufwand verschafft. Und vielleicht weiß ich das nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es sein könnte irgendwann, dann ist es eigentlich eher so ein Invest in die Zukunft. Wobei man da dann auch immer wieder abwägen muss, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das tatsächlich irgendwann mal tun will und wie viel Aufwand muss ich dafür jetzt reinstecken, dass ich das dann später tun kann und biegt sich das irgendwie auf.
Ja.
Da wird es halt dann auch schwierig, das irgendwie im Vorfeld irgendwie alles so abzuschätzen.
Ja. Ja, also ich bin jetzt auf der Suche gerade nach Heuristiken, ja. Also klar, es ist nie so eindeutig, aber dass wir so Heuristiken haben, wo wir uns so ein bisschen dranhangeln können bei der Entscheidung, aber ja, stimmt schon, ne? Also ich nehme jetzt mit der berühmte Last Responsible Moment, ja, so lange hinauszögern, wie es nur geht. Es gibt, sag mal, diverse Qualitätsanforderungen vielleicht, Security-related, Performance-related, Skalierung und so weiter, ne? Kosten-related, wo man dann nochmal sagen muss, okay, hier haben wir vielleicht nochmal ein anderes Auge drauf. Aber ansonsten ist eine gute Idee, erstmal rauszuzögern. Ja.
Auf der anderen Seite, und das weiß ich nicht, vielleicht passt das jetzt hier ganz gut. Das, was ich gelernt habe, insbesondere jetzt auch in Diskussionen, nachdem ich diesen Vortrag gehalten habe, ich habe den ja jetzt auf unserem Technology Day gehalten, ich hatte den vorher schon mal bei uns intern in der Firma gehalten und da sind halt mehrere Kollegen auf mich zugekommen, die halt dann alle nochmal irgendwie andere Erfahrungen haben, andere Sichtweisen haben, andere Aspekte haben, die für sie in ihren Projekten wichtig waren. Da waren viele Sachen dabei, die ich zumindest so weit, wie ich dieses Experiment getrieben habe, wo ich noch nicht drüber gestolpert war, die aber alle da reinspielen. Wenn ich die Option sehe, dass ich irgendwann mal in der Lage sein möchte, das als Service rauszuziehen und wenn ich halt wirklich sage, ich will diese Modularisierung dann innerhalb meines Monolithen wirklich auch enforcen, dann war eine wichtige Erkenntnis für mich, dann muss ich halt in einem Monolithen, immer abhängig davon, wie ich den aufbaue, muss ich halt explizit Dinge tun. Ich muss mir quasi irgendwie so Sicherheitsnetze einbauen. Ich muss vielleicht auch irgendwie mehr Aufwand betreiben, als ich das normalerweise innerhalb von einer Applikation tun würde, um das irgendwie auch sicherzustellen. Ne? Also ein gutes Beispiel war, oder das erste Beispiel, wo ich drüber gestolpert war, ich hatte ja gesagt, ich hab die Module in nebeneinander liegenden Packages gehabt und dann habe halt innerhalb der Module halt logischerweise auch dann noch weitere Unterpackages und so weiter. Dann kommst du halt in Java nicht drum rum, dass du irgendwelche Sachen als public definieren musst, so dass sie prinzipiell überall sichtbar sind, obwohl du sie eigentlich nur innerhalb deines Moduls haben willst und obwohl die eigentlich von außen nicht sichtbar sein sollen. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich denn jetzt trotzdem verhindern, dass ich nicht aus Versehen auf diese Dinge zugreife aus einem anderen Modul? Das heißt, da musste ich mir irgendwie Sicherheitsnetze bauen, eine Fragestellung, die du in Microservices nicht hast. Wenn du getrennte Services hast, genau, dann kommst du halt genau auf das API und auf nichts anderes. Ein Kollege hatte mich auf das Thema Transaktionsgrenzen gebracht. Das hatte ich bis dahin noch gar nicht auf dem Schirm, weil ich so weit gar nicht gegangen war in meinem Experiment. Ja. Aber in Microservices habe ich automatisch halt auch die Transaktionsgrenzen. Wenn ich die halt auch in meinen Monolithen haben will, muss ich da, glaube ich, auch nochmal ekelhafte Dinge tun, die ich vielleicht nicht tun will, um das irgendwie sicherzustellen. Oder, weiß ich nicht, das Thema asynchrone Kommunikation. Wenn ich auf die Idee komme, irgendwann das rauszuziehen als separaten Service, dann sollen die möglichst asynchron miteinander kommunizieren. Mhm. Vielleicht will ich das dann auch in meinem Monolithen schon und muss ich da wieder Aufwand betreiben. Also das du kriegst es halt nicht geschenkt.
Ne? Und, nee, genau.
Du steckst halt viel Aufwand da rein, den du bei Microservices nicht mehr reinstecken musst. Dafür steckst du bei Microservices an anderen Stellen. Infrastruktur, Deployment und so weiter, Aufwand rein. Also das ist vielleicht so ein bisschen so ein Punkt, der dann doch wieder für dieses Microservice First spricht. Wenn ich schon das Gefühl habe, ich will hinterher Microservices haben, warum soll ich dann jetzt viel Aufwand betreiben, um das im Monolithen nachzubauen, um es dann hinterher wieder wegzuwerfen und wenn ich es tatsächlich auseinandergezogen. Aber es ist ein Abwägen, leider. Ja. Wahrscheinlich gibt es nicht die eine.
Ja, also ich kann mich erinnern, vor langer Zeit, also noch vor InnoQ, da kam dieser da ging es gerade los mit Microservices und Adrian Cockcroft hat so die ersten Vorträge darüber gehalten und so weiter, ne? Und dann waren wir halt natürlich alle scharf auf Microservices. Du weißt ja, Perceived Simplicity, man denkt, oh, genau das, ne? Und dann hatten wir so ein Kundenprojekt und wir haben ja diese Go-To-Konferenz organisiert und haben natürlich auch die Kunden eingeladen und so weiter, um die da irgendwie weich zu kochen. Ja, hier, guck mal an, was die coolen Jungs machen und das machen wir jetzt auch, ja. Und der Kunde, bei dem ich war, unser Direkteur digital, der hat gesagt, nee, er kauft das irgendwie, er ist noch nicht überzeugt, ja. Also Monoliths. Wir gehen Monolith, ja. Und da haben meine Kollegen gesagt, ich muss dazu sagen, die haben schon ziemlich lang so DDD gemacht. Also, ich sag mal, DDD einer war sogar bei der zweiten Schulung, die hier Eric Evans jemals gegeben hat. Und die waren, also ich will nur sagen, die waren schon irgendwie da drin, ja. Und die haben gesagt, Leute, wir bauen diese Applikation. Hier gibt's vermutlich bauende Kontexte, die wir identifizieren, die wir vielleicht schon von Anfang an nicht richtig identifizieren. Aber wir bauen, also damals gab's diesen Begriff, ne? Aber war halt auch so, wir machen jetzt ein Modulith, ja. Und wir haben halt dann mehrere bauende Kontexte innerhalb von unserem Monolithen, ja. Und jeder dieser bauenden Kontexte hat auch ein eigenes Datenbankschema, ja. Also wir nutzen vielleicht ein Oracle, gut, die haben wir nicht genutzt, ne? Aber sozusagen die Datenbanken sind getrennt. Also du kannst jetzt nicht irgendwie die sind halt getrennt, die benutzen andere unterschiedliche Connections, das war eine Sache. Und wie kommunizieren eigentlich diese unterschiedlichen bauenden Kontexte? Das war vielleicht so der Ugly. Ich weiß nicht, ob es ein Ugly-Teil war. Würde mich mal deine Meinung interessieren. Weil wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, so Spring-in-Memory-Messaging. Also du hast sozusagen so eine Messaging-Lösung innerhalb von deinem Monolithen, im Grunde genommen ganz banal Publish Subscribe, ja. Mhm. Also es nur halt über Spring. Mensch, du emittierst ein Event und das wird halt dann von anderen Stellen, also von dem anderen bauenden Kontext in Empfang genommen. Das war bei uns, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ob Spring war, aber wir hatten halt sehr viel, wir haben so ein eigenes CQRS-Framework gehabt, Axon. Also dieses Projekt war kein CQRS. Und ganz früher war Axon halt auch monolithisch. Aber Axon ist ja eventbasiert. Also der Schreibvorgang kommt rein. du nudelst an deinem Aggregat rum und praktisch das Ergebnis, was die Read-Models wissen sollen, wird praktisch ganz normal über so In-Memory-Events Publish-Subscribe verteilt. Ich bilde mir ein Axon, ist da nochmal ein bisschen cleverer, um das so multithreaded zu machen oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ich sag mal, so einen ähnlichen Mechanismus gab es da auch, ja. Muss man sich jetzt nicht so drum kümmern, ne? Also ist halt einfach so, du imitierst dein Event und fertig ist die Laube und dann weißt du, der andere kriegt das und er kann das auch doppelt in seiner Datenbank vorhalten. Und ich fand, bin ich dann zurück nach Deutschland gezogen. Ich weiß gar nicht, ob dort jemals Microservices wurden, aber ich hatte so, die Idee war halt, wenn jemand kommt und sagt, wenn jemand kommt und sagt, wir dürfen Microservices machen, dann splitten wir das auf. Jetzt würden wir wahrscheinlich eher sagen, wenn wir den Need sehen, den Bedarf, dass jetzt da ein Service rauskommt, dann ist unser Gefühl, dass wir da sehr leicht rauskommen, weil wir schon getrennte Datenbank haben.
Ja.
Das kommt vielleicht auch noch aus dem Axon-Umfeld. Also in Axon, wie gesagt, wir haben kein CQRS gemacht, aber diese Denke war ja schon da. Axon arbeitet auch viel mit Sagas, ja. Und dann, wenn du dann irgendwie, ich sag mal, keine große Transaktion hast, nicht machen kannst, dann machst du halt eine Saga, okay, welche Saga, aber das war schon irgendwie so da alles in der Denke drin und eingebaut. Ich habe so das Gefühl, also hatte ich jetzt nach deinem Vortrag und auch als ich diesen Vortrag da von Oliver Gürke gehört habe, da habe ich halt gedacht, naja, das, irgendwie könnte man da wieder so ein Revival machen in dieser Denke. Ne?
Also dass du innerhalb einer Applikation irgendwie solche internen In-Memory-Events auslöst und darauf dann an anderen Stellen wieder reagierst. Das ist ja sogar ein Feature in Spring selber. Ne? Es gibt diesen Event-Publisher und den nutzen wir in unseren Projekten, also zumindest in den Projekten, wo ich bisher unterwegs war, auch ganz gerne, weil es halt einfach innerhalb eines selbst wenn es schon ein Service ist, ein separater, selbst da dir nochmal eine Möglichkeit gibt, irgendwie Dinge ein bisschen deutlicher und ein bisschen besser voneinander zu entkoppeln.
Ja.
Aber diesen Punkt, dass ihr da getrennte Datenbank-Connections verwaltet habt für die getrennten Module, das weiß ich nicht. Ich glaube, in irgendeinem Spring-Projekt habe ich das sogar auch schon mal gesehen. Ja. Das ist aber definitiv, also da bist du schon aus dem Mainstream raus. Da musst du schon wirklich Aufwand betreiben und wissen, was du tust und baust dir damit ja auch ein Stück weit Komplexität auf. Ne?
Also
du versuchst halt dann an solchen Stellen, egal ob das jetzt irgendwie so ein interner Event-Bus ist oder mehrere Datenbank-Connections oder, versuchst du dir halt innerhalb einer Applikation irgendwie diese ganzen Grenzen hochzuziehen, die du mit einem Service automatisch mitbekommst. Ich war jetzt wieder kurz davor zu sagen, die du geschenkt bekommst, also du bekommst die nicht geschenkt, du zahlst dafür an anderer Stelle, aber wenn du das an anderer Stelle zahlst, kriegst du das quasi mit in dem Paket drin. Und ich glaube, dass das ist ein Pluspunkt für Microservices, den man nicht vernachlässigen sollte, also dessen man sich bewusst sein sollte. Und den wir zumindest damals, wenn wir uns diese Frage gestellt haben, wäre das jetzt nicht mit einem Monolithen alles irgendwie viel einfacher und viel effektiver, den wir definitiv nicht im Kopf hatten, weil wir das gar nicht gesehen haben, was mit dieser Entscheidung, ich setze das jetzt als Microservice auf, da kommen halt Kosten mit, die haben wir vielleicht eher gesehen, weil das ist das, was du im Projekt regelmäßig merkst und wo du immer wieder drüber stolperst und was dir immer wieder wehtut. Aber es kommen halt auch, ich würde es mal sagen, Features, Architektur-Features mit. Und meine Erfahrung ist, die nimmt man vielleicht, wenn man sich solche Fragen stellt, gar nicht wahr. Ne? Also das Gute, da gewöhnst du dich dran, das siehst du als gegeben an und du denkst gar nicht mehr drüber nach, was ist das eigentlich, was ich hier habe? Was bedeutet das eigentlich? Und was müsste ich eigentlich für einen Aufwand betreiben, wenn ich das jetzt in der Form nicht hätte, sondern wenn ich mich da selber drum kümmern würde? Und das war vielleicht auch nochmal so eine Meta-Erkenntnis, die bei mir jetzt in den letzten Monaten entstanden ist, als ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt habe.
Ja, also das eine, ja, wenn ich, also du hast ja auch gesagt, wenn ich, was ist, wenn ich Modularisierung ernst nehmen will? Das heißt, also hier Sam Newman hat ja mal gesagt, wenn es schwerer ist, Abkürzungen zu gehen, dann ist es einfacher durchzuhalten. Wir würden sagen, okay, wenn wir einen Monolithen haben, so, und wir nehmen Modularisierung ernst, dann wird's zwar vielleicht einfacher, aber so einfach wird es ja auch wieder nicht, weil wir brauchen vielleicht diese unterschiedlichen Datenbank-Connections, wir müssen hier mit internen Events arbeiten und das hast du, glaube ich, in deinem Vortrag auch drin gehabt, die Möglichkeiten, wie kann ich diese Grenzen enforcen, weil, sag mal, Java bietet halt nur auf Klassenebene Modifier an, ja, also Visibility, meine ich, aber so auf anders wird halt schwer. Klar, wir können irgendwie Module System machen, ja. Aber und du hast gesagt, dass man zum Beispiel Arc Units nutzen kann, ne, als Enforcer.
Genau, also ich habe das, ich habe mich halt gegen diese Platform Modules entschieden, weil ich mich damit nicht auskannte und weil ich das jetzt mir nicht in dem Zusammenhang angucken würde, wobei ich im Nachhinein das Gefühl hatte, dass die vielleicht tatsächlich genau dieses Problem adressieren würden. Mhm. Das, was ich gemacht habe, ist, ich hatte sofort irgendwie die Idee, ArcUnit zu nehmen als ein Tool, wo ich dann Regeln definieren kann, was darf ich und was darf ich nicht und wo ich halt dann dieses Tool habe, was mir auf die Finger klopft. Ich habe letztendlich nicht ArcUnit selber genommen, sondern ich bin über Spring Monolith gestolpert, also über so ein Spring-Projekt, was halt genau dieses, also unter anderem auch dieses Thema adressiert, was im Grunde genommen diesen Begriff eines Application Modules in die Spring-Welt reinbringt mit einer ganzen Reihe von Features, die ich halt brauche, wenn ich so einen Monolithen mit Spring oder die ich nutzen kann, wenn ich so einen Monolithen mit Spring baue. Und eins von diesen Features ist halt, dass ich halt meine Module so ein bisschen intuitiver definieren kann und ein bisschen intuitiver definieren kann, welche Module auf welche andere Module zugreifen dürfen. Und das generiert mir dann unter der Haube die entsprechenden Arc-Unit-Regeln, die das dann enforcen und die ich dann halt einfach nutzen kann. Ja,
genau.
Plus noch ein paar andere Sachen, also diese Application-Events, ich glaube, da gibt es einfache Möglichkeiten, dass die dann auch persistiert werden, damit ich die vielleicht auch nicht verliere, wenn die die Applikation mal irgendwie abstürzt oder irgendwie runtergefahren wird oder so. Also all solche Sachen, die mir halt helfen, wirklich eine Applikation mit getrennten Modulen aufzuziehen, die halt schon so ein Stück weit asynchron miteinander interagieren. Also im Grunde genommen, wenn man so will, so zu tun, als wenn diese getrennten Module getrennte Services wären.
ja, okay. Ich fasse mal wieder für mich zusammen. Also, wir können auf jeden Fall, wir haben entschieden, ne, wir starten mit unserem, also innerhalb unserer Domäne vielleicht mit einem Modulithen, einfach weil wir mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet haben, dass sich da nochmal was ändert. Jetzt ist aber so, ursprünglich hätte man denken können, naja, okay, dann können wir hier unsere Abkürzung nehmen, können kreuz und quer über Packages zugreifen, wollen wir aber auch nicht. Weil dann verrottet alles. Wir müssen Maßnahmen treffen, die uns eine spätere Trennung möglichst einfach machen. Diese Maßnahmen kosten aber auch, also die machen unseren Modulithen natürlich auch komplexer, sei es interne Eventsysteme, unterschiedliche Schemata und Datenbanken, oder vielleicht sogar Datenbanktypen, beziehungsweise Enforcement über ArcUnit zum Beispiel. Mhm. Also wenn man jetzt ArcUnit nimmt. Ja, ich bin wirklich gespannt, weil du hast Java Module System erwähnt. Ich war ja früher, ich gebe es zu, ich war früher OSGI-Fan. Ich fand OSGI war einfach eine super Idee, ja. Ich bin wahrscheinlich der Einzige auf diesem Planeten, der OSGI gut findet. Aber da war ja auch die Idee, wie können wir irgendwie Java, wie können wir sozusagen diese Modulgrenzen härter machen, jenseits der Sprache, der Programmiersprache, ja. Also dass ich jetzt keine, wenn ich jetzt nicht will, dass OSGI Bundle A, also OSGI Bundle A darf nur auf OSGI Bundle B zugreifen über definierte Schnittstellen. Ja, es gibt keinen Querverweis in irgendwelche internen Public-Methoden, das ist nicht möglich. Und weil ich halt nun mal die einzige Person bin, naja, vielleicht nicht die einzige, aber es gab wirklich wenige, die OSGI ist halt irgendwann eingeschlafen, ne? Macht ja heute keiner mehr. Und das hat sich nicht durchgesetzt. Ja, also das war, und Java Module System habe ich mir tatsächlich auch nur so pseudomäßig angeguckt. Ich kenne halt die ganzen Beschwerden, ja, dass halt die OSGI-Leute sagen, hättet ihr eigentlich unsere Spec nehmen können, sieht ja gar nicht so viel anders aus. Daher bin ich da mal gespannt, und ich war immer so ein ARC-Unit-Gegner, muss ich sagen, weil da gab es auch früher gab es immer so Ideen darüber und das hat dann alles irgendwie nicht funktioniert, aber da habe ich jetzt, ich habe mich jetzt über die Jahre überzeugen lassen, dass das tut, ja, und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ja, also wenn wir jetzt mehr, vielleicht machen wir irgendwann mehr Modulithen.
Ja.
Genau.
Ja, ich hatte mir die Java Platform Modules bisher auch noch nicht angeguckt, weil, wie gesagt, ich war halt in Microservice-Projekten unterwegs und da war halt nie das Bedürfnis da, ne? Also da, weiß ich nicht, vielleicht willst du deinen Service, den du dann hast, auch nochmal irgendwie intern so ein bisschen modularisieren, aber da ist dann die Bedeutung nicht mehr so groß. Also da bist du auch mit pragmatischeren Mitteln zufrieden. Ne? Und wenn dann mal irgendwie eine Klasse public ist, die eigentlich nicht public sein müsste, dann ist das halt so. Dann macht man halt irgendwie beide Augen zu und dann ist das okay. Also da bin ich nie auf die Idee gekommen, da das noch irgendwie weiter zu enforcen. Mhm. Außer vielleicht irgendwie so ein paar grundlegende ARC-Unit-Regeln vielleicht. Die haben wir da vielleicht auch drin. Ja. Aber da hat das nicht mehr diese Bedeutung. Aber in dem Moment, wo du jetzt diese Modularisierung irgendwie enforcen willst, hatte ich tatsächlich das Gefühl, das könnte genau das sein oder einer der Aspekte sein, für die Java Platform Modules halt gedacht waren. Mhm. Und das muss ich mal gucken, vielleicht komme ich da irgendwann mal zu, dass ich das, was ich da jetzt mit ARC-Unit gemacht habe, dass ich das nochmal mit Java Platform Modules zumindest mal so grundlegend so ein bisschen versuche, um einfach da mal so ein Gefühl zu kriegen, wie das denn funktionieren würde und was einem das dann wieder, also die Hoffnung wäre ja, dass mir das dann wieder ein bisschen Aufwand abnimmt, den ich im Moment halt reinstecken musste, um das irgendwie innerhalb einer Applikation zu enforcen. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, habe ich noch nie was mitgemacht.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ja, auf deine Meinung. Würde mich ja freuen, wenn es irgendwie mehr Chancen gibt als bei OSGI. ja. By the way, ich habe eben deine Blogposts gelobt. Ja, es gibt, du hast auch einen Blogpost, wie du peu à peu mit ARC-Unit Onion-Architecture enforced hast, oder? Und das visualisiert.
Nee, das war nicht ARC-Unit, das war in dem Fall JQ Assistant, weil ARC-Unit halt diese unangenehme Eigenschaft hat, wenn du eine Regel verletzt, dann ist es auch direkt ganz schlimm.
Ja,
und dann bricht halt der Build. Und bei JQ Assistant kannst du das so einstellen, dass das dann eine Warning gibt. Und das heißt, gerade wenn du sowas Schritt für Schritt machen willst, dann hast du halt am Anfang wahrscheinlich ganz viele Warnings. Und dann guckst du halt so nach und nach, dass das halt weniger werden. Da gibt's irgendwo noch einen Blogpost. So, das haben wir in einem Projekt tatsächlich mal gemacht, ja.
Ja. Jetzt kommt mir noch so eine Frage auf, wenn wir unseren Modulithen so aufbauen, wie wir es gesagt haben. Und wir haben eine Änderung, dann, und wir haben wirklich so eine schöne Trennung natürlich zwischen Bounded-Kontexten, dann würden uns ja die Refactoring-Ideen, die Refactoring-Tools ja nur so mittelmäßig helfen, ne? Also, da hätten wir dann, aber es wäre trotzdem noch einfacher, sich umzuentscheiden, würde ich jetzt so in den Raum.
Es wäre auf jeden Fall einfacher, als wenn sie halt gar nicht helfen können. Ja, ne? Also weiß nicht, wahrscheinlich das, was du siehst, ist, wenn ich versuche, irgendwie die Modularisierung zu manifestieren, dann tue ich das in der Regel halt dadurch, dass ich halt auch da wieder irgendwie Schichten dazwischen einziehe. Das heißt, ich definiere explizite Interfaces und zumindest in meinem Fall habe ich das so gemacht, dass ich halt auch explizite Interface-Objekte hatte, also Datenobjekte, die ich halt dann nur für diese Interfaces hatte, die da ausgetauscht werden. Und dann musst du halt da irgendwelche Mappings machen, letztendlich auch wieder. Also das, was ich sagte, letztendlich machst du dasselbe, was du in Services mit HTTP-Schnittstellen auch machst, nur halt ohne HTTP.
Ja.
Und das macht dir das Refactoring insofern ein bisschen schwerer, dass du halt mehrere Klassen, mehrere Typen hast, die du dann gegebenenfalls irgendwie durchrefactoren musst. Aber du kannst es halt tun, ne? Und in dem Moment, wo du das Schnittstellenobjekt anfasst und refactorst du halt die Producer-Seite und die Consumer-Seite gleichzeitig. Also wenn du da einen Namen umänderst, dann passiert das auf beiden Seiten gleichzeitig. Wenn da HTTP dazwischen ist, passiert das halt nicht.
Ja, ja. Alright.
Und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang: Dadurch, dass es gleichzeitig passiert, musst du halt auch nicht irgendwie so einen Parallelisierungsansatz fahren, ne? Dass du es auf der Producer-Seite erstmal parallel in der alten und in der neuen Version bereitstellst, weil du willst den ja zuerst deployen, aber der andere, der Consumer Service, verwendet immer noch die alte und so weiter. Also das sind vielleicht dann tatsächlich so Dinge, die halt, über die du dir dann keine Gedanken mehr machen musst. Dafür musst du dir halt über andere Dinge dummerweise Gedanken machen.
Ja, stimmt, ne? Also man könnte natürlich sagen, wir haben jetzt dann in diesem Fall wieder einen Deployment-Monolithen, ja. Aber klar, nee, das willst du nicht. Du musst dann irgendwie gucken, dass parallel läuft. Ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht noch so einen Punkt, was ich ja bei Microservice natürlich sehr gut finde, ist einfach dass ein Technologiewechsel sehr einfach ist. Ich meine, ich habe jetzt so darüber noch nicht nachgedacht, aber wenn ich jetzt, ich sag mal, ich nutze wir haben so einen Monolithen, wie wir ihn gerade beschrieben haben, und keine Ahnung, wir haben halt Spring durchweg, ja, und wir nutzen, keine Ahnung, Timeleaf oder so, könnte ich mich da ohne weiteres umentscheiden, was Technologie angeht, also keine Ahnung, Web-Framework austauschen, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Ja, du müsstest es halt dann, wie das halt immer bei so einem Monolithen ist, du müsstest das halt dann wahrscheinlich für alle Module gleichzeitig machen. Ne? Also wenn du in so einem Monolithen halt irgendwie, wenn wir jetzt bei dem Web-Framework bleiben, wenn du da irgendwie 4, 5 Module hast, die irgendwie ein Web-UI anbieten, dann willst du wahrscheinlich nicht innerhalb von einem Monolithen 2 verschiedene Web-Frameworks nutzen. Weiß nicht, vielleicht geht das sogar. Oder halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn ein klassisches Beispiel ist ja auch, wenn du irgendwie so ein Major-Release irgendwie hast, wo du Breaking Changes drin hast. Was du definitiv nicht willst, ist, dass du Thymeleaf in Version A und Thymeleaf in Version B parallel in demselben Monolithen betreibst. Also da bist du dann gezwungen wahrscheinlich, dass den Monolithen insgesamt von Version A auf Version B anzuheben, was nicht zwingend schlecht sein muss, ne? Wenn du beispielsweise jetzt sagst, ich habe aber jetzt Teile, die will ich eigentlich gar nicht in Java schreiben, die will ich vielleicht eher in Go oder in JavaScript oder in was ich schreiben oder in Python, weil das irgendwie besser zu dem Use Case passt, dann würde ich sagen, ist das auch ein Architekturtreiber, der dann schon sehr stark darauf hindeutet, dass du den Teil dann vielleicht tatsächlich in ganz gut in Go schreibst und als separaten Service aufsetzt. Und dann bist du an der Stelle, dass du sagst, so eigentlich habe ich hier diesen Monolithen, aber dann habe ich jetzt aus guten Gründen noch irgendwie diesen Go-Service und diesen JavaScript-Service und da noch einen Service. Das heißt, da hast du quasi so ein gemixtes Setup, ne? Du hast irgendwie einen Monolithen, wo du vielleicht versuchst, irgendwie mit viel Aufwand diese Modularisierung möglichst gut hinzukriegen, und dann hast du aber sowieso schon irgendwie einzelne Services nebenbei, und dann kann man sich auch wieder fragen, ist es dann nicht vielleicht besser, ich gehe tatsächlich komplett auf einzelne Services und reduziere dann da wieder den Aufwand. Es ist, wie jetzt schon häufig gesagt, es ist halt immer so ein Abwägen. Ne? Es gibt irgendwie nicht dieses eine Patentrezept, was für alle gilt. Der wichtigste Punkt dabei ist vielleicht, wenn ich mich für das eine oder für das andere entscheide, sollte ich das bewusst tun und nicht so, wie wir es in der Vergangenheit wahrscheinlich viel zu häufig gemacht haben, so aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus. Ich wollte schon immer mal Microservices machen, deswegen mache ich das jetzt. Oder in den letzten 5 Projekten waren Microservices super, deswegen ist das jetzt hier auch super.
Ja, ja.
Sondern ich sollte wissen, für beide Optionen, was kaufe ich mir damit ein? Also was sind die Kosten oder die Nachteile, die es mit sich bringt? Und weswegen mache ich das? Was sind die Vorteile, die ich nutzen will?
Ja.
Und das ist wahrscheinlich so, dass das einzige Grundrezept, was man irgendwie nennen könnte, was aber wahrscheinlich für alles zutrifft, was man sich vorstellen kann.
Ja.
Und was halt dummerweise schwierig ist.
Ja, es gibt Heuristiken, es gibt keine Patentrezepte.
Ja.
Ja, ich meine, also um noch mal ganz kurz auf zum Beispiel so etwas wie Time Leaf zurückzukommen, weil das hat mich tatsächlich immer da vor 10 Jahren, das war einer dieser Begeisterungstreiber, würde ich sagen, weil ich immer sehr gelitten habe, dass wir eine Anwendung haben und die hat vielleicht 1 Million Zeilen Code und jetzt sind wir der Meinung, die Älteren erinnern sich, Struts ist jetzt irgendwie doof, ja, ungefähr, ja. Aber du wirst halt leider, aber dieses Ding loszuwerden,
ja,
ist halt, also vergiss es bei 1 Million Zeilen Code. Oder ich war mal in so einem Projekt, da, ich habe schon seltsame Rollen gehabt, Hibernate Consulting, aber da war zum Beispiel, also überhaupt diese ganze DAO-Geschichte war, also Data Access war irgendwie vermurkst. Und es ist irgendwie klar, wie es richtig sein soll, aber blöderweise, es zieht sich halt durch diesen ganzen fucking 400.000 Zeilen Monolithen und du kriegst das nicht mehr so ohne weiteres gefixt. Und also weil da musst du irgendwie, im Grunde genommen musst du ja alles anfassen, ja. Und da fand ich halt Microservices immer super, weil du halt sagst, okay, wir starten vielleicht mit 10 Spring Services und mit Time Leaf, aber wenn du sagst, das ist jetzt alles Mist, dann habe ich halt nicht dieses Riesenproblem, dass ich halt überall ran muss, ja.
Ja, du hast irgendwie ein paar Services, wo du halt generell vielleicht wenig machst, außer da irgendwie regelmäßig die Dependency-Version hochzuziehen. Da ist es vielleicht dann auch nicht so schlimm, wenn der immer noch mit dem alten Framework läuft. Also zumindest mal von der Prio ist der wahrscheinlich deutlich weiter hinten. Du hast die Möglichkeit, das ist vielleicht auch eine Option, das mit einem Service mal auszuprobieren und dann halt festzustellen, ist auch Mist und dann verwerfe ich es wieder. Also klar, das sind alles Dinge, die jetzt nicht irgendwie per se ein Vorteil von Services sind, sondern die ein Vorteil davon sind, dass ich die Dinge halt entkoppelt voneinander habe. Ne? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ja, wahrscheinlich hast du dieselben Probleme auch, wenn du Java Platform Modules verwendest. Da willst du wahrscheinlich auch nicht in unterschiedlichen Modules unterschiedliche Dependencies oder Dependency-Versionen von derselben Dependency haben. Aber weiß ich nicht, vielleicht gibt es sogar noch irgendwelche Ebenen der Entkopplung, die mir jetzt gerade nicht einfallen, wo das dann vielleicht tatsächlich sogar wieder einigermaßen geht.
Also OSGI, da war das auf jeden Fall so, da konnte Bundle A, konnte, ich sag mal, Logger, also das Sinn macht, ne, aber konnte Logger-Bibliothek 1.2 nutzen und Bundle B konnte 1.3 nutzen, aber so wie du sagst, gerade bei so Frontend-Technologien, ob sich da irgendwelche Dispatcher nicht in den Weg kommen, weiß ich nicht, ja, würde ich mal tippen. Aber ich würde für mich halt trotzdem sagen, wenn ich meinen Modulithen habe und ich bin eigentlich zufrieden damit, also ist zum Beispiel in unserem jetzigen Projekt auch so, wir haben in einem Deployment, ich sage jetzt einfach mal Modulithen, haben wir 2 Bounded Kontexte. Theoretisch könnte man die trennen, ja, also wenn wir wollten, wir sehen jetzt irgendwie keinen Grund, aber wenn wir jetzt der Meinung sind, wir wollen irgendeine andere Frontend-Technologie oder wie auch immer, ja, dann könnte man immer noch sagen, das ist jetzt der Grund, die beiden dann doch mal in Services zu splitten. Na, und da was auszuprobieren. Ja.
Das wäre zumindest irgendwie ein Grund, ne? Also ich weiß nicht, ob mir der jetzt ausreichen würde, weil die in Services aufzusplitten, ist ja dann auch wieder Aufwand, den du betreibst. Im Endeffekt willst du ja irgendwann auch wieder, zumindest wenn wir immer noch in dem Kontext sind, du betreibst das als ein Team, dann willst du ja auch möglichst wenig unterschiedliche Technologien haben.
Ja,
das heißt, du willst wieder dieses Uniforme irgendwie am Ende erreichen. Und dann ist halt die Frage, was irgendwie geschickter ist, jetzt irgendwie den Aufwand zu betreiben, das zu trennen, Und dann halt ab da den Aufwand zu haben, das halt auch immer getrennt zu halten oder
wieder zusammenzuführen, wenn
oder
du
vielleicht alles im schlimmsten Fall, genau, im schlimmsten Fall später wieder zusammenzuführen oder halt in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen, gut, dann muss ich halt vielleicht jetzt, wenn ich es machen will, muss ich halt beide Module zusammen als Big Bang umstellen auf ein neues Framework.
Ja, ich denke, der so eine Sache, die vielleicht bei mir im Kopf noch so, ich sag mal, wo ich noch mein wie heißt das, posttraumatische Störungen habe von früher. Wir reden ja hier über Anwendungen, also was Fachdomänen angeht. Ja, also also mein Leid kommt ja von 500.000 bis 1 Million Monolithen. Ja. Darüber reden wir ja gar nicht. Wir reden vielleicht über Services, die, weiß ich nicht, 50, 100.000 Zeilen vielleicht haben oder noch weniger. Ne? Also
ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Codezeilen oder das ganze Zeug hat, was wir im aktuellen Projekt im Moment betreiben. Aber wir reden über ein Team. Und wenn wir jetzt mal sagen, so ein Team hat halt irgendwie eine bestimmte Maximalgröße von, weiß ich nicht, vielleicht 8 Leuten, 10 Leuten oder so, waren wir, glaube ich, im Team maximal mal und hat demzufolge halt auch eine maximale Kapazität an, wie viel Domäne kann ich denn mit so einem Team abbilden. Ich habe irgendwie eine maximale Größenordnung das ist eine Größenordnung, die ich optimalerweise dann auch als Team irgendwie gut gehandelt bekomme und ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, wo es vielleicht dann schon auch die Ausnahme ist, dass ich dann irgendwie so große Sprünge machen will in so einem großen Umfang, dass ich das nicht in einem Schritt, dass ich das gar nicht in einem Schritt durchkriege. Ne? Wenn ich jetzt überlege, bei uns, ich meine, gut, wir haben jetzt irgendwie getrennte Services, wir haben tatsächlich, was Frontend angeht, aus historischen Gründen auch 2 getrennte Frameworks, die wir da nutzen. Aber selbst wenn wir die beiden zusammen hätten und in einem Framework hätten, ich glaube, das wäre irgendwie machbar mit vertretbarem Aufwand, beide Frontends gemeinsam irgendwie auf ein anderes Framework umzuschichten oder so, wenn wir gute Gründe dafür hätten oder auf eine neue Major-Version anzuheben, was wir sowieso irgendwie versuchen regelmäßig zu machen.
Ja.
Also zumindest, wenn wir das alles zusammen in einem Monolithen hätten, würden wir, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, das jetzt zu trennen in getrennte Services, nur um das dann nacheinander machen zu können und dann am Ende wieder zusammenzuführen. Der Mehraufwand, der würde das, glaube ich, deutlich übersteigen. Und vom Gefühl her würde ich sagen, solange wir in so einer Teamgröße von maximal 10 Leuten reden, sollte das hoffentlich für alle Teams ähnlich sein. Oder ich habe halt wirklich bewusst den Grund, ich will das eine Frontend mit der Technologie haben, das andere Frontend mit der. Aber dann komme ich auch nicht auf die Idee, die zusammenzuführen, glaube ich.
Wobei ich sagen muss, also diesen einen Fall, wir waren, glaube ich, auch zu 10. Aber diese Software hat halt schon irgendwie, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt. Okay. Und dann kommt dann doch immer mal, da kommt da schon ein bisschen was zusammen.
Ja, das stimmt. Ja, den Fall hatte ich, ich glaube, noch nie bisher in meiner Karriere. Gott sei Dank.
Ja, ja, aber auch da, wenn du, irgendwann kamen wir halt auch ans Limit, also wir haben zu spät gemerkt, würde ich sagen, dass wir am Limit waren, aber da war irgendwann klar, wir hatten zum Beispiel nur einen bounded Kontext, also damals nicht so genannt, ne, aber dann haben wir halt auch überlegt, naja, eigentlich, also ist hier ein klar Rumbatsch, so kann es nicht mehr weitergehen, dann hätten wir wahrscheinlich, also dann bin ich irgendwann auch da weg, aber hätten wir vielleicht auch versucht, so nach und nach zu modularisieren. Also der Klassiker, ne? Monolith zu modularisieren und dann Services rauszutrennen. Und dann hätten wir dieses unsägliche Frontend-Framework wegwerfen können. Naja. Alright. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal. Die Frage ist, also ich bin durch mit meinen Fragen. Hast du noch irgendwas, was wir diskutieren müssten und noch nicht diskutiert haben?
Ich glaube, wir haben über deutlich mehr diskutiert, als wir uns zu Anfang vorgenommen hatten. Also ich habe keine Punkte mehr, die ich jetzt unbedingt noch loswerden will.
Ja, also ich habe tatsächlich noch so ein paar Punkte gehabt, ne? Also gerade so Teams und Organisationsstrukturen, aber das hat sich irgendwie erledigt, ne? Weil wir schon irgendwann abgebogen sind, haben gesagt, ja, wir reden eigentlich nur über einzelne Vertikalen, die von
ja,
einzelnen Teams.
Ich glaube, wenn du wenn du auf die Idee kommst, irgendwie mit mehreren Teams gemeinsam einen Monolithen zu entwickeln, das mag sein, dass das auch geht, aber da kenne ich mich absolut nicht mit aus, also bin ich dann nicht der richtige Ansprechpartner. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein komplett anderes Thema, ein komplett anderes Fass, wo nochmal ganz andere Probleme aufkommen.
Ja. Also ich würde gerne was dazu sagen, kann es aber nicht, ne? Also wir haben bei dem Kunden, wo ich jetzt bin, da haben wir tatsächlich, wir hatten mehrere Teams, also Monorepo, Angular und dann haben mehrere Teams, halt, also gab es halt im, also war wirklich eine, wie soll ich sagen, eine sehr, also war halt eine super Spa-Anwendung und da hatten drei Teams miteinander gearbeitet, also da hatten wir drei Teams, Monorepo und dann praktisch diesen Deployment Monolithen. Aber jetzt sind die Teams praktisch zusammengeführt, jetzt gibt es nur noch eins, ja. Und dann, naja.
Sind die Teams zusammengeführt, weil das ansonsten nicht funktioniert hat mit diesen Monolithen oder hatte das irgendwie andere fachliche Domänengründe?
Das hat andere Gründe gehabt. Also ich sag mal, die drei Teams, das war eher so dem, ich sag mal, Delivery-Druck und viel zu tun. Und so, und jetzt kann man sagen, okay, jetzt ist diese Software da. Und jetzt gibt's natürlich immer noch Features, aber das hat sich, also wie das ja so oft ist, irgendwann hat sich sowas ja ausentwickelt, ja. Also da kommt vielleicht noch ein bisschen was dazu, also da kommt immer noch mal was dazu, aber da brauchst du jetzt nicht mehr drei Teams, da reicht sogar ein kleines Team, also 5, 6 Leute, die praktisch dieses Ding weiterentwickeln. Genau, so ist das, ja. Alright. Gut, dann, wenn wir nichts mehr haben, würde ich sagen, vielen Dank an alle, die so lange noch durchgehalten haben. Ja, thank you for making it so far. Und ja, danke Thorsten, schönes Wochenende auf jeden Fall. Und
danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja. Tschüss.